Und da kommen halt, weiß ich, bis zu, wie viele Kindern dürfen sie haben? Bis zu 8 Kindern, 9 Kindern, manchmal sagen sogar 10 Kinder, ich weiß nicht genau, wie viele Kinder, sagen wir mal ungefähr 8 Kinder, dürfen sie da haben, die maximal betreut werden. Und ich glaube, dass das ein richtig guter Dienst ist, den sie da machen. Und wir haben jetzt halt einen Gottesdienst da gemacht. Jetzt Mittwoch bin ich da und wir wollen uns mal darüber unterhalten, ob das möglich ist, regelmäßig Gottesdienste in Wuppertal zu machen. So vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat sonntags einen Abendgottesdienst da machen, Adventskranz, einen Abendgottesdienst da zu machen. Und ich finde das eine total super gute Gelegenheit. Also gerade irgendwie so, wenn ihr das gesehen hättet, irgendwie da in diesem Wohnviertel. Also ist das so cool, irgendwie da eine Jesus-Freaks-Arbeit zu machen und Gottesdienste da zu machen. Das kann so ein Segen sein. Und ich hoffe einfach mal, dass wir hinkriegen, dass wir da regelmäßig was machen können und dass es gelingt, da diesen Wohnblock zu erreichen und am besten irgendwie so Stück für Stück mit Hilfe anderer Gemeinden mal ganz Wuppertal zu rocken. Ich habe hier irgendwie so ein komisches Brummen drauf. Also ich weiß nicht, ob die Monitore ausmachen oder irgendwie weniger besser. Also das dröhnt mir total in Ohren und dann weiß ich gar nicht, ob ich predigen kann, weil ich dann zwischendurch Kopfschmerzen kriegen werde. Ja, ich habe gerade schon gesehen, dass Martin da ist und ich bin schon gespannt, was du mir als studierter Pädagoge nachher auf diese Predigt für ein Feedback geben wirst. Gibt's noch mehr studierte Pädagogen hier heute Abend? Oha, oh Scheibenkleister, das sind ja doch irgendwie mehr, als ich gedacht habe. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich habe nämlich eine Predigt gehört und da erzählte der Prediger etwas von einer Schule in Nordamerika. Und es ist ja so, dass ich 75% meines Wissens aus den Predigten von Leuten beziehe, die auch keine Ahnung haben. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Informationen alle so total akkurat sind. Aber mich hat das total fasziniert. Er hat gesagt, da gibt es eine Schule, die basiert nicht auf schlechten Noten, sondern das Wichtigste ist da, dass die Kinder in dem gefördert und gestärkt werden, was sie richtig gut können. Und dann soll das idealerweise so sein, dass sie in Teams dann zusammenarbeiten und dass dann jemand, der super in Baseball ist oder was die Amis da irgendwie spielen, jemandem helfen kann, der schlecht im Baseball ist, dafür aber super in Mathe. Und der super in Mathe ist, kann dem helfen, der schlecht im Baseball ist, gut im Baseball ist. Irgendwie total kompliziertes Modell, ihr seht das schon. Und dass halt irgendwie die Leute, die Stärken haben, denen helfen können, die Schwächen haben. Und dass es mehr darum geht, im Team etwas zusammen zu machen, dass dann das ganze Team besser wird, als es darum geht, dass jeder in jeder Gabe gefördert wird und dann jeder nachher alles kann, was natürlich in der Praxis auch gar nicht funktioniert. Und am meisten hatte mich das irgendwie fasziniert, dass es da keine schlechten Noten geben soll. Und ich dachte, wow, richtig cool, wenn es möglich wäre, jetzt die Uhr nochmal zurückzudrehen, so um, sage ich mal, irgendwie 20 Jahre oder, ach nee, ich bin schon viel älter, 25, fast 30 Jahre, und ich dann nochmal irgendwie in so eine Schule gehen könnte, das wäre richtig toll. Es scheint zu sein, dass das Schulwesen einfach wesentlich progressiver wird und man mittlerweile auch ganz schön Jesus-mäßige Ideen umsetzt. Zu meiner Zeit war das ja noch so, dass wenn du 5 Fehler im Diktat hattest, dann kriegtest du so eine Mütze mit Eselsohren aufgesetzt und musstest dann irgendwie 2 Stunden in der Ecke stehen. Und ja, es war kurz vor Abschaffung der Prügelstrafe. Und ihr könnt euch vorstellen, wer die ganze Zeit in dieser Ecke gestanden hat. Und das war peinlich. Das war echt richtig schrecklich. Also ich habe meine Schulzeit so traumatisch in Erinnerung. Das war also mit das Schlimmste, was ich überhaupt je gemacht habe, war die Grundschule. Und das war eigentlich nur noch getoppt durch das Gymnasium. Und danach wurde es dann ganz steil besser. So, als ich das gehört habe, habe ich dann nochmal überlegt, wie das, oh ja, je, was ich so selber erlebt habe. Und meine ersten Erinnerungen in der Schule war, dass wir einen Kuchen backen mussten und dann schnitzelte die Lehrerin alles zusammen und nachher ging das jetzt darum, dass das Ei geschlagen werden sollte und da reinkommen sollte. Und ich hatte schon mal bei meiner Mutter gesehen, wie man das macht und dann wollte sie das erst selber machen, aber ich musste mich natürlich unbedingt nach vorne drängen und habe gesagt, ich würde das gerne machen und gehe dann irgendwie so ganz stolz irgendwie dahin, hatte mir ja schon etwas mal angeguckt, wie das geht und stellte mir das ganz leicht vor und nahm ganz locker das Ei in die Hand und klatschte es wie voll auf diese Schüssel und es gab irgendwie eine tierische Schweinerei und überall flogen Eierschalen rum und irgendwie jede Menge Ei da irgendwie durch die Gegend. Und ich habe so einen Abriss gekriegt, dass ich mich also mein ganzes Schuldasein nicht mehr getraut habe, auch nur ein Ei anzufassen. Und dass es bis heute so ist, dass ich es nicht hinkriege, im Haushalt mitzuarbeiten, wegen dieser traumatischen Erlebnisse. Ich weiß manchmal nicht, ob ich dafür dankbar sein soll oder ob es mich wirklich verletzen soll. Aber Leute, so ist es gewesen. Das ist fast die reine Wahrheit. Und das andere Erlebnis war dann, da habe ich tatsächlich mal den besten Schulaufsatz geschrieben. Es war über das Eichhörnchen. Und statt dass man mich mit meinem Triumph alleine gefeiert hätten feiern lassen, musste dann die ganze Schule antreten. Also wir hatten zum Glück nur 4 Klassen und die mussten dann alle so ganz militärisch in Zweierreihen irgendwie auf dem Schulhof stramm stehen. Und die Lehrerin hat allen diesen Aufsatz vorgelesen und ich musste irgendwie dann vorne irgendwie neben ihr stehen und es war so peinlich. Ich habe mich so geschämt. Ich glaube, ich war puderrot und konnte gar nichts mehr. Und es ist ein Wunder, dass ich überhaupt jemals so richtig schreiben gelernt habe nach dieser Erfahrung. Also es war für mich echt eine absolute, totale Katastrophe. Und so ging das einfach weiter. Ne? Also das könnte ich jetzt hier den ganzen Abend Anekdoten von erzählen, aber es wäre keine einzige positive dabei. Und deshalb dachte ich, wow, das ist so cool, irgendwie da so ein System zu haben, das sagt, jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen. Aber wir wollen nicht in erster Linie auf die Schwächen der Kinder gucken, sondern wir wollen in erster Linie auf die Stärken gucken und schauen, wie dass wir das entwickeln können, was sowieso als Stärke in ihnen drin ist. Und ich glaube, dass das ein total biblisches, jesusmäßiges Prinzip ist. Wir reden ja jetzt schon seit mehreren Monaten mittlerweile, also ich glaube, ich habe im Oktober oder November angefangen, über Geistesgaben und generell über Gaben. Und es ist einfach so dieses biblische Prinzip, dass Gott in jeden von uns etwas hineingelegt hat. Jeder von uns hat irgendetwas, was ihn außergewöhnlich macht. Jeder von uns hat irgendeine Gabe empfangen, die er einsetzen kann zum Wohl von allen. Und es geht eigentlich Gott in erster Linie um das, was er da in uns hineingelegt hat. Und wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht in erster Linie irgendwelche Schwächen, die du sicherlich auch hast, sondern er sieht das, was er dir gegeben hat. Und Gott hat dir keine Schwächen gegeben, die sind irgendwie dazugekommen, keine Ahnung warum. Aber das, was wirklich zählt, ist diese Stärke, ist die Gabe, die durch Jesus in dir ist. Und ich glaube, dass irgendwann im Himmel, wenn wir mal 1000 Jahre da gewesen sind, dass dann keiner mehr sich auch nur daran erinnern wird, was du für Schwächen gehabt hast, aber dass alle immer noch feiern werden über das, was Gott dir gegeben hat, über diese eine Stärke, die du hast, dass es das ist, was sich durchzieht und was in den Augen der Ewigkeit interessant ist. Und trotzdem ist es ja so, dass in dieser Welt, zumindest in Deutschland, ich kenne es nicht die ganze Welt, also ich kenne tatsächlich nur sehr wenig von der Welt, aber dass es ja gerade in Deutschland so ist, dass wir super schwächenorientiert sind und dass man meistens auf das schaut, was jemand nicht kann und kaum Zeit darauf verwendet wird, zu gucken, was jemand kann und was er wirklich drauf hat. Und es ist viel leichter, kritisiert zu werden, als es ist, gelobt zu werden. Und ich glaube, jeder, der, ja, sagen wir mal, arbeitet, ja ein paar Leute hier, die arbeiten, der wird das wahrscheinlich von der Firma her kennen, dass wenn man über einen Kollegen redet, dann ist das total selten positiv. Dann hörst du ganz selten Menschen wie der XY, der sieht irgendwie total super aus und irgendwie jedes Mal, wenn ich den sehe, freue ich mich. Oder irgendwie der Chef, irgendwie der arbeitet total gut und ist ein hart arbeitender Mann irgendwie mit einer guten Arbeitsethik und da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Sondern also gerade, was ich über Chefs höre, ich glaube, ich habe noch nie was Positives über einen Chef gehört. Alle Leute irgendwie sagen immer irgendwie, was negativ an den Leuten ist, aber es fällt einem kaum irgendwie mal auf, dass der auch irgendwas auf der Pfanne haben muss und dass er etwas Positives hat. Und ich glaube, das ist so dieser Spirit der Welt, ne, der immer den Finger auf das legt, was jemand nicht kann, der sich immer lustig macht über Dinge, die jemand nicht drauf hat, aber es nicht hinkriegt, sich über die Dinge zu freuen, die Gott in einen Menschen hineingelegt hat. Und ich meine, dass es in der Gemeinde anders sein sollte. Dass es bei uns so sein sollte, wie an dieser herrlichen amerikanischen Schule, zu der ich gerne gehen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, dass es bei uns eigentlich so sein sollte, wir sollten das feiern, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sollten nicht so drauf sein, dass wir hinterm Rücken über andere Leute reden und dann sofort irgendwie alles Schlechte rausfinden, sondern wir sollten eigentlich Gemeinde bauen in einem Klima, das absolut ermutigend ist und jeden in dem bestärkt, was er drauf hat und den Mantel der Liebe zumindest über die meisten der Schwierigkeiten deckt, die Leute haben. Und es ist ja ein gutes biblisches Prinzip, dass wir alle Ergänzung brauchen. Es gibt keinen von uns, der alles drauf hat. Es gibt keinen von uns, der nur begabt ist und der keinen einzigen Fehler hat. Juppie. Oh. Mist, jetzt kann ich die Predigt nicht mehr weiterhalten. Irgendwie da habe ich ja total jetzt auf völlig falschen Voraussetzungen gebaut. Also es gibt außer Juppie keinen, der alles drauf hat. Keinen, der vollkommen ist. sondern außer Juppi haben wir alle noch Fehler. Also wir wollen das jetzt nicht ausdiskutieren. Ach so, okay. Also es gibt tatsächlich doch keinen, der perfekt ist und keinen, der alles drauf hat. Also wir alle haben irgendwie so Bereiche, in denen wir richtig gut sind und wir haben Bereiche, in denen wir richtig scheiße sind. Und ich glaube irgendwie eines, was ich kann, ist predigen. Das habe ich auch immer wieder gehört, irgendwie, dass ich das wohl einigermaßen drauf habe und dass das irgendwie ganz gut klappt. Aber es gibt Bereiche, in denen bin ich echt eine absolute Katastrophe. Du würdest auf keiner Party sein wollen, die ich organisiert habe. Also wenn ich irgendwas organisieren muss, irgendwie, dann gibt es eigentlich immer bloß einen Zustand, in dem ich das machen kann, nämlich Last-Minute-Panic. Und vorher schiebe ich das immer so weit irgendwie vor mir her, irgendwie alles, was organisatorisch ist und jeden Anruf und jeden Einkauf und sogar irgendwie das Machen von Einkaufslisten und mache mir maximal Gedanken drüber. Aber erst, wenn der Zug wirklich fast abgefahren ist, wenn er schon im Bahnhof steht und anfängt anzurollen, dann springe ich auf und fange irgendwie mal ein bisschen was praktisch umzusetzen. Und so wäre das, wenn du auf eine Party kämst, die von mir organisiert wäre, dann würden die Flyer wahrscheinlich 3 Tage später kommen. Es würde kein Bier geben und wenn es Bier gäbe, wäre es nicht kaltgestellt. Es würde immer die gleiche CD im CD-Player liegen, weil ich keinen Discjockey habe. Und wahrscheinlich wird die eine CD auch keinem gefallen, weil mein Musikgeschmack außergewöhnlich ist. Und keiner würde diese Party genießen. Und genauso ist es irgendwie, dass es andere Leute gibt, die können super organisieren, aber ganz ehrlich, du würdest keine Predigt von denen hören wollen. Und es gibt irgendwie andere Leute, die haben ein total warmes, weiches Herz und sind irgendwie brillante Gastgeber und jeder fühlt sich irgendwie wohl in ihrer Gegenwart, aber die könnten keine Musik machen. Und so hat jeder von uns irgendetwas, was Gott ihm gegeben hat, aber keiner von uns hat alles. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt damit umgehen kann, dass man einen Bereich hat und den anderen Bereich nicht hat. Und eine ganz schlechte Möglichkeit, damit umzugehen, ist, dass du dich davon frustrieren lässt, was du nicht drauf hast und deswegen nicht das machst, was du doch drauf hast. Und das scheint mir so normal zu sein, wie dass wir unseren schwächsten Punkt mit dem besten Punkt von jemand anderem vergleichen und dann natürlich jedes Mal irgendwie total schlecht abschneiden und dabei überhaupt nicht dazu kommen, uns über das zu freuen, was wir wirklich drauf haben und in diesem Bereich besser zu werden. Und ich glaube, dass der jesusmäßigere Umgang eigentlich mit der eigenen Schwäche ist, dass man sagt, der Bereich, in dem ich nichts kann, ist der Bereich, in dem jemand anderes brillieren kann. Und das, was ich nicht drauf habe, das setzt jemand anderen frei, in seine Gabe reinzukommen und da genau das zu machen, womit Gott ihn begabt hat. Und dann kommen wir zu einem Gemeindebild, das ich für durch und durch neutestamentlich halte, in dem jeder von uns das machen kann, was er am besten machen kann, aber nicht irgendwie alle Bereiche noch abdecken muss, die er nicht kann. Natürlich macht man auch mal irgendwie was, was man nicht so gut drauf hat, aber es sollte eigentlich vom Schwergewicht irgendwie her darum gehen, für dass wir das machen, womit Gott uns begabt hat und dass wir anderen Leuten die Möglichkeit geben, Raum lassen, dass sie das machen können, womit Gott sie begabt hat. Und dann kann es eigentlich nicht anders sein, als dass eine Gruppe von Leuten weiterkommt, als ein einzelner Mensch es jemals können würde. Denn es ist ganz egal, was du, selbst wenn du jemand bist, irgendwie der haushoch anderen Leuten überlegen ist in einem Bereich, glaube ich, wirst du niemals in dein volles göttliches Potenzial hineinkommen oder du wirst es jedenfalls nicht so ausschöpfen, als wenn du in einem Team, in einer Gruppe mit anderen Leuten wärst, die Stärken da haben, wo du Schwächen hast und die diese Stärken einsetzen können, sodass ihr als eine Gesamtheit weiterkommen könnt, als du es alleine gemacht hättest. Und mich begeistert das ehrlich gesagt so, ne? Also wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke und Bibel lese, Paulus hat 2-mal irgendwie das gleiche Bild im Neuen Testament, einmal im Römer 12 und einmal im 1. Korinther 12, wo er beide mal sagt, wir sind ein Leib, wir sind ein Körper, wir sind aufeinander angewiesen und nicht jeder kann alles, aber jeder von uns ist im gleichen Körper drin. Und wenn jeder irgendwie das macht, wozu Gott ihn berufen hat, dann kann das gar nicht anders sein, als dass dieser Körper wächst und dass wir zusammen das machen, was Jesus gewollt hat, nämlich unsere Vision hier in Remscheid umsetzen, dann kann das gar nicht anders sein, als dass wir uns gegenseitig stärken und in Bereiche reinkommen, in die keiner von uns alleine jemals reinkommen würde. Und der Schlüssel dafür ist auf der einen Seite, Mö hat das gerade schon gesagt, Respekt, da habe ich schon mal irgendwie drüber gepredigt, aber ich glaube, ein weiterer Schlüssel ist, dass wir ja, mehr als Respekt, den wir füreinander haben, dass wir eine freisetzende Wertschätzung füreinander haben, dass wir eine Demut haben, die sagt, das, was ich beizutragen habe, das ist nicht alles, sondern der andere hat auch noch etwas beizutragen, und dass wir so einen Spirit haben von gegenseitiger Ermutigung, dass wir uns nicht einander runterputzen, sondern dass wir uns ermutigen, in unsere Gaben reinzukommen, dass wir uns bemühen, die anderen Leute freizusetzen, damit jeder das machen kann, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dann wird es wirklich passieren, dass dieser Leib zusammenwächst und dass eine Dynamik da reinkommt, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man von diesem ganz normalen weltlichen Einzelkämpferdenken herkommt. Und deswegen finde ich das so Jesus-mäßig eigentlich, was diese Leute da machen, wie dass sie dieses biblische Prinzip eigentlich entdeckt haben, oder zwei biblische Prinzipien, nämlich auf der einen Seite, dass man zusammengehört und dass man sich gegenseitig ergänzen kann, und auf der anderen Seite, dass es viel cooler ist, wenn man bestärkt wird in dem, was man kann, als wenn man runtergeputzt wird und sich immer vergleichen muss in den Bereichen, wo man nichts kann. Und so wie ich das eigentlich von der Schule her kenne, ist es so, dass kein Mensch sich dafür interessiert, ob du 5 Zweien auf dem Zeugnis hast, solange du diese 6 in Physik hast und die 5 in Mathe, wirst du auf keinen Fall versetzt. Und ich glaube, dass Gott da völlig anders denkt. Dass es in Ewigkeit irgendwie keinen interessieren wird, irgendwie ob du eine 5 in irgendeinem Bereich hast, aber irgendwie das wird Gott interessieren, was er in dich hineingelegt hat und was du daraus gemacht hast. Das ist irgendwie das, was in Ewigkeit Wert haben wird. Das ist das, was wichtig ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber in mich hat er ja gar nichts reingesetzt oder reingelegt, und oder du weißt es vielleicht einfach nicht, was er in dich reingelegt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass heute Abend keiner hier ist und auch sonst keiner hier hinkommt, der nicht irgendetwas hat, was Gott in ihn reingelegt hat. Bin total davon überzeugt, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendetwas hat, irgendeinen Bereich, in dem er absolut brilliert. Und das kann total verschieden sein, was das ist. Das muss nicht immer eine Gabe sein. Manchmal ist das eine Eigenschaft. Manche Leute sind so warmherzig, dass sich jeder wohlfühlt in ihrer Gegenwart und irgendwie jeder am liebsten irgendwie mit ihnen rumhängen möchte. Andere Leute sind total kreativ und können mit einem Bleistift Sachen machen, für die kann man sich irgendwie als Normalsterblicher überhaupt nicht vorstellen. Andere Leute können super kochen. Ich kann das überhaupt nicht. Und es gibt irgendwie so viele verschiedene Stärken. Also es ist unheimlich schwer, irgendwie darüber zu predigen, weil das fast irgendwie in jedem Bereich sein kann. Ich habe immer eine totale Bewunderung für Frauen, die gute Mütter sind. Also das finde ich echt immer den Hammer, irgendwie so Mutterliebe an der Arbeit zu sehen. Liegt vielleicht daran, dass ich das als Mann überhaupt nicht richtig nachvollziehen kann. Aber ich finde das total abgefahren, dass es Frauen gibt, die ihr Leben hinlegen, um ein Kind großzuziehen, die auf Karriere verzichten, die eigene Wünsche irgendwie hinten dran stellen, um sich auf einen Menschen zu konzentrieren oder um 2, wenn sie 2 Kinder haben, und alles irgendwie da hinein investieren, was sie an Liebe und Kraft haben, damit dieser Mensch heranwachsen kann. Das finde ich so etwas Jesus-mäßig ist, das ist so göttlich, wie man diese Eigenschaft hat, aber das bringt mich echt jedes Mal zum Staunen. Und so bin ich sicher, dass jeder von euch, jeder, der heute hier ist, etwas hat. Ist die Frage, ob du es schon entdeckt hast oder ob du es noch entdecken musst. Aber ich bin ganz sicher, dass jeder von uns irgendetwas hat. Und oft ist es so, dass wir das selber nicht entdecken können und dass es auch kein anderer Mensch entdecken kann. Dass es etwas ist, was so tief in deinem Inneren drin schlummert, dass man schon Gott braucht, um das rauszufinden, was das ist. Und ich habe jetzt neulich nochmal eine Geschichte gehört von meinem Lieblingsprediger oder einem meiner Lieblingsprediger. Ich habe alle seine Predigten in gedruckter Form. Es gibt leider irgendwie keine Kassetten. Und der war jemand, der eigentlich von seinem menschlichen, natürlichen Naturell her überhaupt nicht predigen konnte. Er war ein hart arbeitender Mann, war Handwerker, er war Klempner, war Analphabet, ist nicht zur Schule gegangen, als er Kind war, und konnte also kein bisschen schreiben und kein bisschen lesen und war niemand, der besonders sprachbegabt war. Und er war in so einer Gemeinde, wo eigentlich jeder mal predigen musste. Und jetzt kam eines Tages die Regel an ihn und er musste predigen. Und er hatte sich auch gut vorbereitet und geht irgendwie zum Podium, stellt sich irgendwie dahinter, schlägt seine Bibel auf, fängt irgendwie an zu reden, hat einen totalen Blackout, weiß nicht mehr irgendwie, was er sagen will, stolpert über seine eigenen Worte, verhaspelt sich in seinen langen Sätzen, fängt an zu heulen, geht irgendwie vom Podium, setzt sich wieder hin, total peinlich, völlig demütigende Erfahrung, und denkt, das mache ich nie wieder. kurz drauf begegnet Gott ihm. Und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, fängt sofort an, wie an den neuen Sprachen zu beten, verändert sich total, bittet um eine zweite Chance, geht wieder irgendwie zu dieser gleichen Kanzel, steht in der ersten Reihe auf und auf diesen wenigen Metern irgendwie bis zur Bühne kommt ihm wieder der Heilige Geist über ihn, erklärt ihm einen Bibelvers und er stellt sich wieder hin und predigt anderthalb Stunden ohne Punkt und Komma, ohne irgendetwas falsch zu machen, ohne sich zu verhaspeln, irgendwie eine total klare Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes. Seine Frau Polly sitzt in der ersten Reihe und sagt, das ist nicht mein Smith, das ist nicht mein Smith. Smith Wigglesworth. Danach wurde er einer der größten Väter der Pfingstbewegung. Er hat irgendwie auf allen Kontinenten gepredigt. Irgendwie hat irgendwie bis zu 5-mal am Tag gepredigt. Mit tierische Kraft Gottes gehabt. Super viele übernatürlichen Sachen. Und das alles, weil Gott ihm begegnet ist und eine Gabe in ihm freigesetzt hat, von der er selber nicht wusste, dass er sie hatte. Von der keiner sich vorstellen konnte, dass dieser Smith Wigglesworth irgendwie predigen könnte. Davor hat seine Frau immer gepredigt. Und das Maximale, was er an geistlichem Dienst hatte, war, dass er ihre Bibel getragen hat. Und dann auf einmal, wie Gott begegnet ihm und holt etwas aus ihm raus, was in ihm gewesen ist, aber was niemand sehen konnte. Und so glaube ich, dass es möglich sein kann, dass du nicht weißt, was Gott in dich hineingelegt hat, aber dass dennoch etwas da ist. Und meine größte Sorge eigentlich ist es ganz oft, wenn ich Christen sehe, die sagen, ich weiß gar nicht, was Gott in meinem Leben machen kann. Oder gar, wenn ich ungläubige Leute sehe, die meinen, dass sie die totalen Versager sind, ist eigentlich meine größte Sorge, dass ein Talent, was in dich hineingelegt worden ist, nicht zur Nutzung kommt, weil du es einfach nicht weißt. Und manche Leute sind so frustriert darüber, dass sie sich so unnütz fühlen in dieser Welt, dass sie sich sogar umbringen oder in Depressionen verfallen oder sonst etwas. Und das eigentlich alles bloß, weil etwas, was in ihnen geschlummert hat, niemals geweckt worden ist. Und ich denke, das ist wiederum eines der größten Geheimnisse des Reiches Gottes, dass Gott gerade manchmal mit den Leuten sein Reich baut und in den Leuten etwas findet, in dem kein Mensch irgendetwas gefunden hätte. Die Bibel sagt es im 1. Korinther 1, Vers 29, brauche ich nicht vorzulesen, aber da heißt es, dass Gott irgendwie gerade die Leute erwählt hat, die vor der Welt nichts gelten. Er hat nicht nur diese Leute gewählt, es gibt auch irgendwie Leute, die vor der Welt was gelten und die super schlau und sonst was sind und die trotzdem Gottes Kinder sind. Aber Gott hat sich gerade irgendwie dieser Leute angenommen, von denen keiner sagen würde, dass sie irgendwie interessant sind und wo kein Mensch irgendwie sagen würde, dass sie irgendeine hervorstechende Qualität hatten. Aber Gott hat in ihre Herzen hineingesehen und hat Qualitäten gesehen, die keiner vermutet hätte. Und immer wenn ich diese Stelle lese, dann muss ich an peinlicherweise an ein Lied von Toten Hosen denken. Ich weiß nicht, ob man die heute noch hört. Das ist auf der Damenwahl. Und da heißt es dann, nicht immer allein am Tresen stehen bei jeder Damenwahl. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Damenwahlen gibt. Irgendwie, aber also zu meiner Zeit gab es das noch auf manchen Partys. Fand ich immer total peinlich, weil ich auch sowieso nicht tanzen kann. Ich bin auch nicht auf solche Partys gegangen. Aber dann... Ich war nicht eingeladen. Da war immer diese Gesichtskontrolle vor. Nein, aber es geht dann so, weißt du, es wird Tanzmusik aufgelegt und irgendwann erscheint der Gong und der DJ sagt, Damenwahl. Und dann gucken die Damen sich um und suchen sich die hübschesten Typen aus. Und am Ende gibt es immer so 5 oder 6 Leute, die stehen allein am Tresen und trinken ein Frustbier nach dem anderen, bis man sie rausträgt. Ey, und du kannst dir vorstellen, wie peinlich das ist. Wie peinlich das ist, und wie dann irgendwie mit diesen 4 anderen Leuten wieder an der Theke zu stehen und dir möglicherweise noch Geld für Bier schnorren zu müssen, weil du es einfach nicht anders aushältst. Aber Gott hat gerade irgendwie diese Leute gesehen. Gott hat gerade solche Leute gesehen und kann in ihnen Potenzial entdecken und wecken, das sich kein anderer vorstellen könnte. Und mich ermutigen solche Stellen ungemein. Ich meine, ihr kennt mich jetzt, aber ihr kennt mich nicht früher. Also wie gesagt, ich war echt ein totaler Schulversager und meine ganze gymnasiale Oberstufe hat eigentlich so ausgesehen, dass wir uns immer morgens wie vor der Schule irgendwie getroffen haben, dann den ersten Joint geraucht haben. Damals ging das noch, die Lehrer haben nicht auf sowas geachtet. Und dann ist man irgendwie nach Dortmund gefahren irgendwie und hat dann irgendwie bis mittags Bier getrunken, ist dann irgendwie kurz nach Hause gegangen, hat Mittagsschlaf gemacht und ist irgendwie auf eine Party gefahren. Und so war das dann. Im Abitur hatte ich dann 40 Punkte von 100, die man mindestens brauchte. Und da waren, glaube ich, einige Leute, die hatten 600 Punkte oder 800, was mal eben das 20-fache war von dem, was ich da hatte. Ey, und ich glaube, keiner, inklusive mir selber, hätte da irgendwie vermutet, dass aus mir irgendwann noch mal was werden würde. Aber irgendwann ist Gott mir begegnet und hat gesagt, hey Storch, du wirst mal Prediger. Und ich weiß nicht mal, ob ich irgendwie genau wusste, was ein Prediger macht. Irgendwie so gut kann ich mich damit nicht aus. Aber ich wusste, es ist wirklich Gott gewesen, der mir da begegnet ist und der angefangen hat, etwas in meinem Leben zu machen. Und deswegen bin ich so dankbar für solche Stellen wie 1. Korinther 1,29. Ich bin so dankbar irgendwie dafür, dass Gott irgendwie gerade die Loser sieht, die am Tresen stehen und ein Bier nach dem anderen trinken, während alle anderen Leute sich auf der Tanzfläche vergnügen und es sich gut gehen lassen. Und ich bin so froh, dass ich einem Gott diene, der sagt, hey, du hast da eine Stärke und arbeite doch an dieser Stärke und mach doch, dass das immer besser wird. Und dass Gott nicht so drauf ist, wie man sich das wie vielleicht vorstellen würde, wenn man so aus diesem weltlichen Denken kommt, dass Gott sagt, ja Storch, wenn du erstmal dein Chaos unter die Füße gekriegt hast, dann kannst du ja auch mal irgendwann predigen. Und wenn du es erstmal gelernt hast, irgendwie was zu organisieren, und wenn du es erstmal gelernt hast, einen Kalender zu führen, kann ich mittlerweile, konnte ich früher aber auch nicht, ja dann kann man dich vielleicht irgendwann mal auf eine Bühne lassen und dann kannst du vielleicht mal irgendwann an deiner Stärke arbeiten, wenn deine ganzen Schwächen ausgebügelt sind. Und ich glaube, wenn Gott wirklich so drauf wäre, dann würde ich bis heute irgendwie noch nicht da sein, wo ich jetzt bin. Und dann hätte ich bis heute noch nicht angefangen, wie das zu machen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Und so ist das ein so wichtiger Punkt, Freunde, dass wir es wenigstens irgendwie verstehen. Und ich hoffe irgendwie, dass es mir gelingt, diesen Punkt rüberzubringen, dass wenigstens irgendwie allen Leuten klar ist, es gibt etwas in mir, was Gott selber in mich hineingelegt hat. Etwas, was der Allmächtige irgendwie schon sieht. Etwas, wo Gott irgendwie seine Augen drauf hat und wo er sagt jetzt, go, entwickel das. Guck nicht irgendwie lange auf deine Schwächen. Vergleich dich nicht irgendwie noch ewig mit deinen ganzen schwachen Momenten wie mit Leuten, die das alles drauf haben, was du nicht drauf hast. Werd nicht depressiv über das, irgendwie, was du nicht kannst, sondern schau einmal, dass du in das hineinkommst, was ich selber in dich hineingelegt habe. Und das ist der Hammer, Leute. Das ist so ein befreites Leben. Es ist so befreiend, wenn du weißt, dass du jemand bist in Gott. Wenn du weißt, dass der Gott selber in dir lebt und dass Christus in dir ist und dass Gott etwas anstellen kann mit deinem Leben und dass Gott nicht irgendwie den Versager in dir sieht, wo irgendwie vielleicht viele Menschen den in dir sehen, sondern dass Gott etwas Gutes und Positives in dir sieht. Und das ist einfach mein Wunsch, das, was ich irgendwie mit dieser Predigt zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir es lernen, mehr mit den Augen Gottes zu sehen, wenn wir Menschen anschauen und dass wir weniger mit den Augen der Welt sehen. Und dass wir lernen, in Menschen das zu sehen, was Gott in sie hineingelegt hat und nicht mehr über das schimpfen, was sie nicht drauf haben. Es gibt einen Vogel, damit höre ich auch auf, der lebt in kalten Gewässern oder an kalten Gewässern. Der heißt Tölpel. Total böser Name. Tölpel heißt so viel wie Tollpatsch oder Idiot oder Trottel. Und es gab irgendwelche schlauen Wissenschaftler, die ja angeblich eigentlich immer sehr rationell sind und gefühlskalt und da irgendwie total entspannt und wie alle Sachen drangehen. Und die haben diesen Vogel untersucht und sie haben ihn Tölpel genannt, weil er schlecht läuft. Also wenn der Tölpel, wenn du den so laufen siehst, irgendwie der legt sich irgendwie alle paar Schritte irgendwie aufs Maul irgendwie und der stolpert über seine eigenen Füße und der kann irgendwie nicht richtig rennen und der ist einfach irgendwie total tollpatschig im Laufen. Und ich finde das total abenteuerlich, dass Menschen einen Vogel nach seinen Eigenschaften im Laufen benennen. Also ich meine, das Viech ist dafür geboren, irgendwie zu fliegen und er kann auch irgendwie ganz gut fliegen, aber die Wissenschaftler benennen ihn nach dem, wie er läuft. Und das ist im Grunde genommen ist das total aberwitzig, wenn man auch so ein bisschen darüber nachdenkt. Aber es ist irgendwie das, was wir mit Menschen ständig machen. Wir reden über Leute, die eine Stärke haben und reden bloß irgendwie über ihre Schwächen. Also wir nehmen uns irgendwie jemanden, der keine Ahnung, total gut mit Kindern umgehen kann und lachen irgendwie darüber, dass er scheiße Gitarre spielt. Und das ist irgendwie total aberwitzig, oder? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie darüber nachdenkt, wie wenn man das irgendwie aus dieser Sichtweise sieht, irgendwie ist das total seltsam, wie das sowas wirklich gibt. Und ich hoffe, dass wir nicht denselben Fehler machen wie irgendwelche weltlichen Wissenschaftler, dass wir nicht irgendwie einen Vogel nach seinem Laufverhalten bestimmen, sondern dass wir den göttlichen Blick haben und sehen, was Jesus in jemanden hineingelegt hat und dass wir ein lobendes, ermutigendes Klima in der Gemeinde haben und dass wir positiv miteinander umgehen. Und ich würde euch gerne eine Hausaufgabe stellen. Kein Aufruf heute. Wir haben zwar auch ein Ministry-Team da und es gibt auch Leute, die mit euch beten wollen. Aber ich möchte euch einfach mal die Aufgabe geben, mal eine ganze Woche lang über keinen schlecht zu reden, sondern immer, wenn ihr über irgendjemanden reden wollt, mal zu sagen, was der an guten Seiten hat. So einfach mal als Training. Und wenn du, ja, Gottesdienste sind manchmal auch herausfordernd. Und wenn du auf der Arbeit bist und alle schimpfen über die Inkompetenz von Herrn B., dann sag doch einfach mal, ja, aber der hat auch gute Seiten, der hat einen schönen Anzug. So, weißt du? Wenn dir nichts anderes einfällt, dann halt sowas. Aber irgendetwas, was positiv ist. Versuch einfach mal, bitte Ferry? Nein. Also Ironie ist streng verboten. Und ich mache es euch einfach, ihr müsst es noch nicht mal hundertprozentig ehrlich meinen. Also wenn eigentlich dein Herz meint, ich würde total gerne mitlästern, dann lass deinen Mund trotzdem etwas anderes sagen und guck mal, ob dein Herz nicht so im Laufe der nächsten Wochen irgendwann nachkommt und auch sagt, ja, ich bin überzeugt, dieser Mensch hat doch etwas Positives. Okay, ich kriege hier gerade einen Vorschlag aus dem Publikum, also ich mache es noch einfacher. Du darfst auch schweigen. Also wenn du eh jemand bist, der die ganze Zeit schlecht über Leute redet, irgendwie dann fang vielleicht einfach mal klein an und rede mal gar nicht wieder drüber und beiß dir einfach mal auf die Zunge, statt irgendwie etwas Negatives zu sagen. Und dann kannst du ja mal nächste Woche, kannst du ja mal ein bisschen weitergehen und dann mal hin und wieder etwas Positives sagen. Fang Montag an. Das ist doch nicht so schwer, oder? Okay, Jesus, ich danke dir dafür, dass wir echt auferbauliche Leute sein können, Herr. Ich danke dir, dass du ein auferbaulicher Gott bist, Herr. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast. Jeremia 29,11 ist es, glaube ich. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe, dass es Gedanken des Friedens sind, euch eine Hoffnung und Zukunft zu geben. Gott, danke, dass du Friedensgedanken über uns hast. Danke, dass du positive Gedanken über uns hast. Und ich würde mir das so wünschen, dass du unsere Herzen anrührst und so sehr veränderst, dass wir auch positive Gedanken übereinander haben und über andere Leute. Und dass wir nicht wir jedes Mal die Hasskappe haben, wenn irgendwer um die Ecke kommt, den wir nicht leiden können, sondern dass wir so von deiner Liebe und deinem Respekt durchdrungen sind, dass es uns leicht fällt, positiv übereinander zu reden und uns Jesusmäßig zu verhalten. Gott, und ich will, dass unsere Gemeinde eine ermutigende Gemeinde ist, Herr, wo jeder in das reinkommen kann, was du in ihn hineingelegt hast. Gott, ich will, dass wir möglichst verletzungsarm miteinander umgehen und uns ermutigen und anstacheln zu guten Werken in den Bereichen, die du uns gegeben hast. Ja, und dass wir einfach so drauf sind, Herr. Lass uns echt einander ermutigen. Danke, Herr. Amen.